Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Tina Hüttel. Schön, dass Sie zuhören.
Mit Kindern momentan in New York, da ist einfach nicht viel möglich. Und wir wollen natürlich auch nicht auf die Spielplätze in New York City.
You really live in the city.
Du lebst in der Stadt, weil du in der Stadt sein willst. Aber wenn alles wegbricht, die Lebenskultur, die Restaurants, die Parks, dann wird es extrem schwierig.
The parks, it becomes extremely difficult.
We weren't really planning on making this move right
Wir wollten hier nicht wirklich weg. Es ist Zeit, es anzupacken.
Die glücklicherweise ein Haus haben auf dem Land, die bleiben da, bleiben länger auf dem Land. Und jetzt mit dem Smart Working ist das ja auch einfacher, dass dann man auch zu Hause arbeiten kann und darum nicht unbedingt nach Rom zurückfahren will, weil es ist eben weniger riskant.
Heute dreht sich alles um Städte. Und zwar nicht um die kleinen, sondern die ganz großen Metropolen dieser Welt. Bis vor kurzem waren sie die Sehnsuchtsorte für Millionen von Menschen. New York, Rom, Tokio, Paris. Dicht an dicht leben die Menschen hier, aller Schichten, Herkünfte, Lebensabschnitte. Die Stadt ist der Motor, die nie endende Inspiration. Und für überzeugte Großstadtmenschen, wie die eben gehörten, war eigentlich nie ein anderes Leben vorstellbar. Doch dann kam Corona und viele Städter fühlten sich in ihren engen Wohnungen plötzlich eingesperrt. Und wer raus durfte, guckte mit ganz anderen Augen auf seine Stadt. Klar, hier und da freute man sich über den neu entdeckten Park oder auch einen Pop-up-Radweg. Aber vor allem fiel auf, wie eng doch alles ist und wo überall das Virus in so einer Stadt lauern kann. Ist der Traum vom Stadtleben in diesem Jahr 2020 also gestorben? Und was haben Städter, Bürgermeister und ihre Verwaltungen aus der Krise gelernt, um das Leben in solchen Zeiten erträglicher zu machen? Dazu blicken wir in der Weltzeit nach New York und Rom. Unsere Korrespondentinnen berichten, wie sie ihre Stadt gerade erleben und was sich alles durch die Krise dort verändert. Zuvor spreche ich aber noch mit einem internationalen Stadtforscher. Covid-19 und die Zukunft der Städte heißt ein aktuelles Paper des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund, das urbanen Wandel untersucht. Wissenschaftlicher Direktor ist Professor Stefan Siedentopp und er hat an dem Paper mitgeschrieben. Ich freue mich, dass ich kurz vor seinem Urlaub noch mit ihm sprechen konnte. Herr Siedentopp, schon vorher haben wir in den Metropolen beobachtet, hohe Preise treiben die Menschen aus den Stadtzentren in die Speckgürtel. Beschleunigt die Corona-Pandemie nun diese Entwicklung?
Kurzfristig vielleicht, längerfristig aber glaube ich eher nicht. Dass derzeit Menschen, vor allen Dingen Familien, die Großstädte verlassen, liegt, wie Sie sagen, in erster Linie an den gestiegenen Wohnkosten im Zuge von ökonomischer Aufwertung, was wir Gentrifizierung nennen und in vielen, vielen Städten der Welt beobachten können. Insbesondere Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen können sich die Stadt schlicht und einfach nicht mehr leisten. Ich glaube, dass Corona diese Abwanderungsneigung kurzfristig verstärken kann, weil Menschen schon das Gefühl haben, in Städten gegenüber Covid-19 gefährdeter zu sein. Dafür gibt es übrigens statistisch keine Belege, aber ich glaube, es ist ein subjektives Empfinden, was viele Menschen haben. Längerfristig glaube ich, dass Städte weiterhin attraktiv für Zuwanderung bleiben, weil sie einen großen differenzierten Arbeitsmarkt haben, eine gute Infrastruktur. Es gibt große ethnische Communities, die für internationale Zuwanderer wichtig sind. Es gibt nach wie vor das individuelle Freiheitsversprechen der Großstadt. All das sind Faktoren, die in einer Post-Corona-Welt weiterhin wirksam sein werden und Städte auch weiterhin anziehend machen.
Was sich aber schon zeigt, ist, dass sich Slums bilden. Zum Beispiel in Sao Paulo hat man gerade wieder dieser Tage gelesen, dass viele Brasilianer ihre Miete nicht mehr zahlen können und auf der Straße landen. Was werden wir noch erleben an Verwerfungen in der Stadt?
Also das ist sicherlich eine besorgniserregende Entwicklung. Wir sehen ja schon länger, auch vor Corona, da wo Markt und Staat versagen. Bei der Wohnungsversorgung entstehen halt informelle Siedlungen, gewissermaßen als Selbsthilfe der Menschen. Und das ist in Corona-Zeiten natürlich besonders problematisch, weil dort die Dichte noch viel, viel extremer ist und vor allen Dingen die Gesundheitsinfrastruktur schwach ausgebildet oder gar nicht existiert. Jetzt zeigt Corona ganz, ganz offen, ja, das Versagen von Staat und Kommunen. Und es ist eine ganz zentrale Aufgabe für die Zukunft, in diesen Gebieten Verbesserung der Lebensbedingungen zu erreichen, beispielsweise durch Aufwertung von Infrastruktur oder auch Installation von grundsätzlicher Infrastruktur wie Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Trifft ja auch andere Infektionsrisiken als nur SARS-CoV-2.
Sie haben vorher von diesem Gefühl der Unsicherheit gesprochen. Mit Bollern versucht man gegen Terroranschläge vorzugehen, aber wie kriegt man jetzt so eine Riesenmetropole, sage ich mal, virusresistent oder resistentär?
Also ich glaube, virusresistent können Städte niemals sein, denn ja, wo viele Menschen zusammenleben, sich im Alltag begegnen, besteht immer ein Risiko für Viruserkrankungen. Das lässt sich, glaube ich, niemals gänzlich vermeiden. Aber Städte können widerstandsfähiger gemacht werden. Wir sprechen da in der Stadtforschung gerne auch von Resilienz. Sie können resilienter entwickelt werden. Das heißt, sie können sich in die Lage versetzen, Krisen besser zu managen, besser zu bewältigen. Und das ist eine aus meiner Sicht wirklich zentrale Zukunftsaufgabe für die Stadtplanung. Da gibt es keine Patentrezepte, aber doch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die Städte ergreifen können und die auch viele Städte schon ergriffen haben. Also beispielsweise die kommunale Verwaltung wieder leistungsfähiger aufzustellen. Kommunale Verwaltungen sind ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich weltweit abgebaut worden im Zuge von neoliberalen Entwicklungen. Zweite sind die Infrastrukturen, also im Bereich der Gesundheitsversorgung, im Bereich des Nahverkehrs, wirklich leistungsfähige Infrastrukturen anzubieten. Grünflächen sind ein dritter Punkt, gerade in Pandemiezeiten, als Menschen also wohnortnah Grünflächen aufsuchen können. Und letzter Punkt, gut gestaltete öffentliche Räume, die also Menschen soziale Begegnungen ermöglichen unter Einhaltung von Abstandsregeln. Auch da sind Städte sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt.
In puncto Nahverkehr, eine sicherlich wichtige Maßnahme, passiert ja doch eine Menge, hat man schon gesehen. Da waren plötzlich Pop-up-Radwege zu sehen hier in Berlin. In anderen Städten wurden Verkehrsstraßen verkehrsberuhigt und für Fußgänger geöffnet. Wie könnte da ein gutes, intelligentes Konzept aussehen?
Also das ist vielleicht einer der positiven Punkte in der Covid-19-Pandemie, was uns auch ein bisschen Optimismus geben kann. Wir haben ja in der Geschichte immer wieder gesehen, dass epochale Krisenereignisse Auslöser, Beschleuniger oder auch Katalysator von Innovationen sein können. Und das liegt daran, dass dann in solchen Situationen althergebrachte Denk- und Handlungsroutinen hinterfragt werden oder auch an Glaubwürdigkeit verlieren. Dinge werden denkbar, die vorher nicht gedacht wurden. Und das Beispiel Mobilität ist, glaube ich, ein gutes. Verkehrsberuhigung, Brüssel, London sind da Beispiele, die Pop-up-Radwege in Berlin, weitergehende Beschränkungen für den motorisierten Individualverkehr. All das sind sicherlich Chancen eines solchen Krisenereignisses. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass solche Möglichkeitsräume schnell genutzt werden müssen. Denn nicht zu unterschätzen sind die Beharrungskräfte einer Gesellschaft, das Zurückschwingen in Alltagsgewohnheiten, in alte Denkmuster und Routinen. Deswegen, glaube ich, sind Städte gut beraten, jetzt sehr schnell auch durchaus radikale, einschneidende Maßnahmen zu ergreifen.
Die dann dauerhaft bleiben, hoffen wir mal.
Davon gehen wir aus.
Ist dann Ihre These, vielleicht ist Corona auch die Chance, sage ich jetzt mal, den Verkehrsinfarkt, den wir ja beobachten, vieler Städte und die Klimakatastrophe abzumildern?
Ja und nein. Also ich glaube schon, dass auch die insgesamt sehr guten Erfahrungen, die wir mit Homeoffice gemacht haben, aber auch eben die angesprochenen Maßnahmen der Verkehrsberuhigung schon einen Effekt haben werden, dass zumindest die, sagen wir mal, Verkehrsspitzen im Straßenverkehr, aber auch im öffentlichen Verkehr gedämpft werden. Aber es bedarf natürlich noch viel weitreichenderer Maßnahmen. Ich glaube, motorisierter Verkehr ist immer noch zu preiswert, zu billig. Da müssten wir ansetzen mit einer gerechten, fairen auch Besteuerung von Kraftstoffen, um hier zu Verbesserungen zu kommen.
Stichwort Homeoffice haben Sie gerade genannt. Das wird ja auch in Zukunft wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Was passiert denn mit all den Bürogebäuden, den Büroflächen in den Städten? Werden die obsolet?
Obsolet sicherlich nicht, aber der Büroimmobilienmarkt wird sich vermutlich sehr, sehr weitreichend verändern. Denn in der Tat erkennen viele Unternehmen auch die Qualität von Homeoffice, durchaus auch ganz trivial im Sinne von Kostensparung, dass man eben weniger Bürofläche anbieten muss. Das kann natürlich dazu führen, dass deutlich weniger Nachfrage nach städtischen Büronutzung geben wird und auch dann Leerstandsentwicklungen die Folge sind. Und ich glaube, auch hier bedarf es kreativer, mutiger Stadtplanung. Dafür gibt es schon sehr, sehr viele gute Beispiele. Also man kann aus Büroimmobilien auch Wohnimmobilien machen. Man kann sie anderen Mischnutzungen zuführen. Ich glaube, hier gibt es ein breites Möglichkeitsspektrum und auch das sollten Kommunen ergreifen.
Wird Corona die Verödung der Innenstädte eigentlich abmildern oder beschleunigen? Weil wir auf der einen Seite wieder, wenn wir zu Hause arbeiten, schnell mal um die Ecke in das kleine Geschäft essen gehen. Was ist da Ihre Einschätzung?
Nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, jetzt kurzfristig wird Corona erstmal dahingehend diskutiert in der Stadtplanung, dass es zu einer weiteren Verödung der Innenstädte kommen kann. Denn neben den Büroimmobilien sind ja die Einzelhandelsbetriebe die großen Verlierer in der Pandemie. Da wirkt die Pandemie einfach als Beschleuniger einer krisenhaften Entwicklung, die schon vorher eingesetzt hat, also insbesondere auch durch den sehr dynamischen Onlinehandel. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir sehr, sehr starke Leerstandsentwicklung haben in den urbanen Zentren, in Innenstadtlagen. Und das erfordert, glaube ich, auch ein wirklich radikales Umdenken.
Das Umdenken erfordert natürlich auch Geld. Jetzt haben wir das Problem, viele Städte verlieren gerade Einnahmen durch Gewerbesteuern. Wie soll das finanziert werden?
Also das ist sicherlich eine der größten Problematiken, die wir derzeit sehen. Covid-19 wird ja nach allem, was wir wissen, die größte ökonomische Krise. Wir werden massive Steuerausfälle haben, gerade im kommunalen Bereich. Die Gewerbesteuereinnahmen sind zum Teil dramatisch eingebrochen. Das schränkt natürlich die Handlungsfähigkeit der Kommunen sehr, sehr stark ein. Und in solchen Krisenzeiten, fiskalischen Krisenzeiten, haben wir oft gesehen, dass Städte dann eben auch mit dem Abbau von kommunalen Verwaltungsleistungen reagieren müssen oder auch der Rückführung von öffentlichen Leistungen, der Schließung von öffentlichen Infrastrukturen. Genau das wäre natürlich kontraproduktiv. Und deswegen ist aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz zentral, die Kommunalfinanzen zu stärken, insbesondere auch die Altschuldenhilfe anzugehen. Gerade auch große Städte mit anhaltenden Strukturproblemen sind ja massiv verschuldet und sind schon heute, auch vor Corona, kaum in der Lage gewesen, adäquat ihre öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Also hier ist der Staat, sind die Staaten gefordert, entsprechend ihre Kommunen wirklich leistungsfähig fiskalisch aufzustellen. Das bedarf dann eben eines durchaus auch Umbaus des ganzen Kommunalfinanzsystems.
Können wir vielleicht zum Schluss noch was Positives rausziehen aus der Krise? Wir erleben auch fallende Immobilienpreise. Können sich vielleicht wieder Künstler, Musiker, all die verdrängt wurden aus den großen Metropolen, in Zukunft die Stadt wieder leisten?
Ja, da sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Szenarien denkbar. Also das negative Szenario ist, dass jetzt im Zuge der weiteren Internationalisierung des Immobilienkapitalismus große internationale Immobilienkonzerne in die Städte hineingehen, wie sie es ja auch schon in den letzten Jahren gemacht haben, in Deutschland, aber auch weltweit. Und dass das natürlich solche Entwicklungen, wie Sie ansprechen, eher unterbinden oder einschränken wird. Auf der anderen Seite, klar, sehen wir durchaus auch Marktreaktionen. Preissteigerungen sind nicht mehr in dem Maße erkennbar, gerade im Büroimmobilienmarkt. Und das kann hier und da schon auch Nischen für kulturelle Nutzung beispielsweise auch mit sich bringen. Ganz entscheidend ist, dass die Kommunen die Entwicklung nicht dem Markt überlassen. Also wir plädieren im ILS ganz, ganz stark dafür, dass die Städte auch auf dem Bodenmarkt sich engagieren. Also beispielsweise eigene Grundstücksreserven anlegen, kommunale Bodenfonds einrichten, um sich in die Lage zu versetzen, Entwicklung wirklich eigenständig zu gestalten und nicht nur die Rahmenbedingungen für private Investoren auszugestalten. Weniger Markt an der Stelle und mehr kommunale Gestaltung. Das, glaube ich, könnte ein Rezept sein, aus der Krise auch Chancen zu entwickeln.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ein Plädoyer also für mehr Staat und mehr kommunale Gestaltung, Herr Siedentop. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen nun einen schönen Urlaub.
Ich bedanke mich.
Wir bleiben beim Thema Metropolen und wie sie sich im Zuge der Pandemie verändern. Vieles, was wir gerade angesprochen haben, lässt sich in New York bereits ablesen. Bloß weg aus Big Apple, denken sich viele Bürger. 420.000 Menschen haben die Stadt seit März verlassen. Antje Passenheim über eine Metropole, in der sich gerade viel bewegt, was manchen New Yorkern auch Hoffnung macht.
Sie prägen das New Yorker Straßenbild. Umzugswagen, Stapel von Kisten und Möbeln. Big Apple packt ein. Nichts wie raus, denken immer mehr Bewohner, seit sich Corona dort breit gemacht hat.
Jetzt haben wir einfach durch Covid die Situation gehabt, dass wir uns wirklich an die Wand gestellt gefühlt haben.
Susanne Bertram etwa, die Personal- und Verwaltungschefin eines Büros in Midtown, Manhattan, hat die Stadt mit ihrer Familie gleich im März verlassen.
Wir sind aus New York City gezogen, weil einfach relativ schnell klar geworden ist, dass es einfach nicht möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, beide Elternteile arbeiten. Und mit drei Kindern, mit Kinderbetreuung auch, das war einfach nicht möglich in einer Zwei-Schlafzimmer-Wohnung.
In einer Stadt zumal, die nicht mehr die ist, die sie mal war, sagt die gebürtige Dortmunderin.
Mit Kindern momentan in New York, da ist einfach nicht viel möglich. Und wir wollen natürlich auch nicht auf die Spielplätze in New York City, da man sich dann auch wieder Sorgen machen könnte, dass man sich dann wieder ansteckt.
Exodus aus dem Big Apple. Nach Telefondatenanalysen haben 420.000 New Yorker von März bis Mai die Stadt verlassen. 5% der Apartments stehen im Süden von Manhattan leer. In den reicheren Vierteln sind es fast die Hälfte der Wohnungen. Viele Wohlhabende flohen von der Upper East Side oder aus Soho direkt in die teuren Hamptons auf Long Island. Viele Jüngere konnten sich die teure Wohnung in Manhattan einfach nicht mehr leisten. Studenten, Künstler und Angestellte in der Gastronomie, die über Nacht arbeitslos wurden. Viel zu tun hat dagegen Alison Bernstein, Gründerin der Wohnungsvermittlungsagentur Urban Jungle Group.
Our business right now has seen a massive spike.
Unser Geschäft boomt. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir seit der Pandemie 350% mehr Aufträge.
350% compared to last year.
Ihre Agentur vermittelt New Yorkern normalerweise das richtige Apartment im richtigen Viertel. Jetzt wollen einfach nur alle noch raus, sagt Bernstein.
You really live in the city.
Du lebst in der Stadt, weil du in der Stadt sein willst. Aber wenn alles wegbricht, die Lebenskultur, die Restaurants, die Parks, dann wird es extrem schwierig.
The parks, it becomes extremely difficult.
Das sagen auch Anna und James. Sie packen ihre Kisten, um nach Jahren aus Manhattan zu ziehen. Wir wollten hier nicht wirklich weg, aber mit Covid und dem Lockdown hat sich wirklich alles verändert. Es ist Zeit, es anzupacken. Sie ziehen in ein Haus im Grünen, im nahegelegenen Staat Connecticut. Leicht fällt ihnen das nicht, sagt Anna. Wir werden die Stadt so vermissen, aber was wir vermissen, ist die Stadt, die wir hatten. Und das ist New York momentan nicht mehr. Und James erklärt, wir kamen her, weil wir gern tanzen, weil wir Kultur mögen, die Leute hier mögen. Aber jetzt kannst du doch nirgends mehr hingehen. Viele langjährige New Yorker müssen noch unfreiwilliger gehen. Ihnen bricht das Geld für die Miete weg. Mit einigen staatlichen Corona-Hilfen läuft auch eine Unterstützung für Arbeitslose aus. Für viele Familien eine Katastrophe, sagt Wirtschaftsexperte Stein van Nieuwenberg von der Columbia University. Die Arbeitslosenhilfe wurde mit $600 pro Woche aufgestockt. Wenn das wegfällt, stoßen viele Haushalte an ihre Grenzen. Nach Angaben von Verbänden droht bereits 14.000 Haushalten die Zwangsräumung. Auch weil Schonfristen auslaufen, die es wegen Corona gab. Die Mieten fallen dagegen, sagt Immobilienexpertin Suzanne Miller. Ich würde sagen, die Mieten für Wohnraum fallen im Schnitt um 30%, zumindest in Midtown Manhattan, wo Miller für Empire State Properties arbeitet. Midtown war einmal das Powerhouse der Stadt, doch immer mehr der einst pulsierenden Wohn- und Bürotürme stehen Woche für Woche leer. Die Angestellten arbeiten im Homeoffice und wer kann, verlegt das nach draußen und vermeidet die U-Bahnfahrt in die Stadt. Miller und ihre Kollegen machen sich an die Arbeit, um die Wohntürme mit attraktiven Angeboten zu füllen. Wir haben eine andere Zielgruppe im Blick. Oftmals sind es New Yorker, deren Mietverträge gerade anderswo auslaufen. Die niedrigeren Mieten locken sie nun hierher. Das Bild der Innenstadt verändert sich durch diesen Wechsel, weiß nicht nur Suzanne Miller. Viele New Yorker finden das spannend. Es bewegt sich etwas in der Stadt. Ob sie die, die gegangen sind, irgendwann wieder anlockt, das ist noch nicht klar. Susanne Bertram jedenfalls glaubt es kaum.
Das Leben an sich ist einfach wesentlich einfacher geworden jetzt.
Anna scheint sich hingegen nicht sicher, ob sie das auf Dauer will. Sie möchte ihre Hoffnung für New York nicht in die Umzugskisten packen. Ich glaube, dass New York wiederkommt. Das wird nur eine Zeit dauern.
Nicht nur in New York, auch in Rom verlassen die Bürger derzeit fluchtartig die Stadt. Sorgen bereitet das der kommunalen Verwaltung dennoch nicht. Sie weiß, seit jeher verbringen die Römer den Sommer lieber auf dem Land. Trotzdem hat Corona die Probleme der Stadt offengelegt. Sandra Limoncini berichtet.
Die Via delle Fornaci, eine eigentlich recht vielbefahrene Straße in Rom. Aber im Moment hört man nichts, denn die Straßen in Rom sind verlassen. Una deserta, eine Wüste, sagen die Römer. Natürlich könnte man argumentieren, es sei mitten im Sommer und außerdem Ferragosto, dem Feiertag, an dem die Italiener die Stadt verlassen und ans Meer fahren. Aber das ist nicht der Grund. Roberto Brunelli, Journalist und Autor aus Rom.
Es ist bemerkenswert, wie Rom in diesen Tagen jetzt, aber schon seit einer geraumer Weile, praktisch ganz leer ist. Darf wenige ins Ausland fahren. Man sieht diesen leeren Flughafen und alles Mögliche. Also das sieht man schon. Aber was man bemerkt, ist, dass im Land sind viel mehr Leute als sonst. Also viele, die aber vielleicht normalerweise in dieser Saison wahrscheinlich im Ausland wären, die sind da.
Schon immer sind die italienischen Städter aufs kühle Land oder ans Meer geflüchtet. Die Sommer hier in den italienischen Großstädten können lang und heiß werden. Und das nicht erst seit der Klimaerwärmung. Dazu kommt, dass die italienischen Schulen 3 Monate ihre Tore schließen. Der Unterschied ist in Corona-Zeiten, denen die Städter ihre Landpartie aussagt, Roberto Brunelli.
Wenn ich auf meine Bekannte schaue, die so glücklicherweise ein Haus haben auf dem Land, die bleiben da, bleiben länger auf dem Land. Und jetzt mit dem Smart Working ist das ja auch irgendwie einfacher, dass dann man auch zu Hause arbeiten kann und darum nicht unbedingt nach Rom zurückfahren will. Weil es ist eben weniger riskant, es ist auch eventuell angenehmer.
Raus aus der Stadt und aufs Land zu fahren bedeutet jedoch nicht, dass man damit die Pandemie hinter sich lassen kann. Vor einigen Wochen haben auf der spanischen Ferieninsel Mallorca hunderte Urlauber Partys gefeiert und sämtliche Hygienevorschriften missachtet. Daraufhin wurden sofort von der Regierung eine bei Touristen beliebte Straße und ein Strandabschnitt gesperrt. Obwohl der Schock über die vielen Corona-Toten und Infizierten in Italienern noch in den Knochen steckt, gibt es auch in Italien unvorsichtige Menschen, sagt Roberto Brunelli.
Ich habe den Eindruck, dass an den Stränden und in der Riviera oder so, dass da ist nicht so große Angst, weil man mehr Lust hat, sich zu amüsieren. Und das ist natürlich ein Problem. Aber zum Beispiel in der Marömme, wo ich gerade herkomme, da passt man auf. Die meisten Leute auf der Straße tragen noch die Maske. Da ist es ja nicht so schlimm gewesen und man will, dass es auch so bleibt.
Die Corona-Krise zwingt die Städte und Kommunen zu handeln, denn durch die Pandemie ändern sich die Lebensgewohnheiten der Menschen. Die Römer haben Angst vor einer Ansteckung in öffentlichen Verkehrsmitteln und benutzen ihr Fahrrad. In Rom zeigte sich die Stadtverwaltung verantwortlich, allen voran die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi. Sie möchte Rom in Corona-Zeiten moderner, urbaner und klimafreundlicher machen. Dafür stehen jetzt 150 Kilometer Fahrradwege auf dem Plan. Also eines der wichtigsten Themen, das jetzt zusammen mit Covid aufkommt, ist der Wunsch nach mehr Fahrradwegen, die unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden müssen. Früher brauchte man sehr viel Platz dafür, aber wir haben es geschafft, diesen Prozess zu vereinfachen. Wir planen jetzt 150 Kilometer Fahrradwege und haben bereits einige davon zur Verfügung gestellt. Und sie werden auch jetzt schon von Stadtbewohnern genutzt. Roberto Brunelli kennt als Journalist diese Art von Plänen, die in Rom gemacht werden.
Ja, okay, es ist schon seit einiger Zeit, dass man versucht, jedenfalls die Fahrradspuren breiter zu machen. Aber das ist immer halbwegs, diese Projekte sind da nie zu Ende und es gibt unheimlich viele Probleme, gerade mit Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, also die funktionieren alle nicht so gut.
Trotzdem, Angst vor einer Landflucht hat die kommunale Verwaltung in Rom sicher nicht. Eher Angst, ihre jährlich ca. 10 Millionen Touristen zu verlieren, im Papstjahr sogar bis zu 30 Millionen, denn die bringen das Geld. Also werden Pläne gemacht. Nur, mit dem Bagger ist es schwierig, die Stadt zu verändern, zu modernisieren und damit interessanter zu machen. Denn Rom hat ein großes Problem. Gräbt man in Rom ein Loch, kommen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alte Stadtmauern, 2000 Jahre alte Tonscherben oder antike Teile einer Kirche zum Vorschein. Und dann werden die Bauarbeiten sofort gestoppt. Die Archäologen rücken an mit kleinen Pinselchen und kleinen Hämmerchen und dann wird ganz vorsichtig gegraben und die archäologischen Schätze geborgen. Das kann Jahre dauern. Das letzte große Projekt, die U-Bahn-Erweiterung auf eine dritte Linie, hat 13 Jahre gedauert, für rund 15 Kilometer. Der Ausbau einer letzten Teilstrecke unter der Altstadt wurde letztes Jahr beendet und bekannt gegeben, dass die Pläne für die Verlängerung nicht mehr weiterverfolgt werden. Die 2 Tunnelbohrmaschinen wurden gleich an Ort und Stelle unter dem Kapitol einbetoniert.
Über die ewige Stadt, in der Veränderungen schwierig sind, hörten wir Sandra Limoncini. Mein Name ist Tina Hüttel und ich sage Tschüss. Zuvor will ich Sie aber unbedingt noch auf unsere nächste Podcast-Folge aufmerksam machen. Meine Kollegin Ellen Hering erzählt vom unglaublichen Aufstieg eines Slum-Kindes zum Arzt in Argentinien. Unglaublich deshalb, weil in Argentinien, ebenso wie in anderen Ländern Lateinamerikas, die guten Schulen und Universitäten meist privat sind und das Bildungssystem extrem undurchlässig. Ich hoffe, Sie hören rein. Tschüss und alles Gute.